BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie. Ja, wir haben es gerade gehört in unseren Nachrichten und der Wettervorhersage. Wir steuern auf die nächste Hitzewelle zu. Und da schauen wir gleich einmal nach, ob da ein Kräutlein gewachsen ist, das uns hilft und gut tut, wenn es draußen gar so heiß hergeht. Unsere Kräuterexpertin Astrid Süßmuth ist zu Gast. Schön, dass du wieder da bist, Astrid.
Servus.
Wir haben vorher schon geratscht. Du magst ja die Hitze, gell?
Ich liebe die Hitze. Endlich friere ich einmal nicht. Endlich kann ich die dicke Daunendecke vom Bett weg tun. Also großartig.
Das liegt aber an deinem Temperament dann. Also es gibt wirklich Leute, die kommen sehr gut damit klar. Viele sagen aber, das ist mir jetzt wirklich zu viel, Hochsommer hin oder her. Was kann man denn trinken? Wir sollen ja viel trinken, eventuell mit einem Kräutlein deiner Wahl aromatisiert, was uns gut täte.
Also das allererste ist einmal das Leben richtig danach einstellen, bevor man etwas zu sich nimmt, um das Ganze zu verbessern. Das heißt, die Aktivitäten eigentlich in die frühen Morgenstunden oder in die späten Nachmittags- oder Abendstunden eher zu verlagern, so wie wir es vom Mittelmeer her kennen. Und nicht unbedingt meinen, so wie man es immer macht, jetzt um 3 Nachmittag muss ich besonders leistungsfähig draußen sein und einen Garten umgraben
oder einkaufen gehen.
Ganz in der Früh, da war es das Richtige. Und trotzdem genügend trinken. Und da ist so ein kleiner Geheimtipp von mir, die ganz normale Salatgurken. Die Salatgurke in kleine Scheiben schneiden, die in ein Wasser rein tun, mit einem Schuss Zitrone und auch gern ein Hauch Salz dazu, weil das vergisst man nämlich immer. Man verliert ganz viele Mineralstoffe, wenn zu heiß ist, weil man einfach so viel Wasser verdunstet und damit auch die Mineralsalze. Nicht raffiniertes Salz nehmen, also das weiße Rieselsalz bringt einem jetzt nichts, sondern wirklich ein Ursalz oder ein Meersalz. Gerade diese bunten Kristallsalze, die haben sehr viele verschiedene Mineralstoffe noch dabei, die wir eben rausgeschwitzt haben. Ein ganz kleiner Hauch und der wirklich schauen, dass man genügend trinkt von diesem Gurkenwasser über den Tag verteilt, das darf er schon, wenn es so heiß ist, 1,5-2 Liter mehr sei als sonst. Und der Rest von der Gurken, den kann man auch gleich gut hernehmen, weil die Haut ist ja auch ein bisschen trocken bei der Hitze. Schön auflegen, so wie man es aus den 70er Jahren kennen.
Ja,
Gurkenmaske,
genau. Gurkenmaske
ist nie verkehrt. Siehst du das? Seit ich das mache, also da hast du mich schon für 25 gehalten, oder?
Auf jeden Fall. Und weißt du, ich muss immer lachen. Also, und wir haben so keinen dicken, er ist ein schlanker Kater, aber ist halt sehr behaart. Die Rasse ist halt, hat so viel Fell und der leidet furchtbar. Der kommt dann immer zur Tür rein und jammert mir richtig an. Weißt du, wo der sein Platz gefunden hat? Die haben lang gesucht, hab gedacht, wo geht der hin? Wo ist er denn? Wo versteckt er sich denn? Wir haben einen wilden Wein im Garten, ganz groß überwuchert, der eine Mauer und lappt so über den Boden rüber. Man sieht gar nichts. Und dann denke ich mir, nanu, was blitzt denn da durch? Ist das eine eventuelle graue Pfote? Und dann habe ich so die Weinreben so ein bisschen so auseinander. Tatsächlich, da liegt er dann drin und schaut mich an. Clever, weil er hat die Kühle vom Boden, er hat die Blätter dicht über sich drüber. Weil Naturschatten, wissen wir ja auch, ist immer ein Mittel der Wahl bei Hitze, gell?
Das ist das allerbeste Mittel der Wahl und Leben unter der Weinrebe, ich bitte dich. Wie könnte man schöner leben als unter der Weinrebe?
Ich passe nicht drunter, weißt du? Außerdem wird er mir den Platz vielleicht streitig machen. Dieser Sommer 2026, ja, ich glaube, der wird uns durchaus in Erinnerung bleiben. Wie geht's denn dir damit? Wie empfindest du das denn?
Ich finde den Sommer immer großartig. Das ist eigentlich die Jahreszeit, auf die ich immer schon warte. Winter ist auch toll und Skifahren, das ist eigentlich der einzige Nachteil am Sommer, dass man Skifahren kann. Gell?
So ein Pech aber auch.
Aber der Sommer, der hat was. Ich finde, da kommt man zur Ruhe. Das ist keine erzwungene Ruhe, weil man nicht mehr rauskommt, sondern das ist warm, angenehm. Ich muss nicht mehr rennen, hetzen, da, sondern es ist die Zeit, wo es warm ist, es ist so eine innere Ruhe. Und wenn man an einem See sitzt, die Sonne scheint drüber, die Wellen sind langsam meistens. Es sind nicht die stürmischen Zeiten. Es ist eigentlich eine Zeit der Lebensfreude, was der Kader auch macht. Er sitzt unter der Weinrebe.
Und tut nichts.
Und tut nichts. Man sitzt da und schaut. Und es ist eigentlich die einzige Zeit im Jahr, wo ich Lust habe, rauszugehen und auf der Wiesen auf einmal Blumen zu sammeln und ein Kranzerl zu machen. Das ist was wahnsinnig Schönes. Als Kind habe ich es gemacht und auf einmal habe ich die Muse wieder. Und wenn ich schaue, was da für wunderschöne Blumen sind. Das sind andere als im Frühjahr. Das ist nicht mehr dieses helle, schnell sprießende, sondern das sind Charakterblumen, finde ich. Die Wiesenflockenblume zum Beispiel, die kennst du, gell? Die Lilane.
Die Lilane ist das, genau.
Hat so zerrupfte Kopfball, schaut ganz wild, wunderschön. Man meint, die ist so zerrupft und die ist so wild, aber die ist ganz fest und hart und die steht einfach da und genießt das Dasein. Eine ganz alte Begleitpflanze übrigens von Menschen, die ist mit dem Ackerbau zu uns gekommen, wo die ersten Felder angebaut worden sind, die ersten Getreide, ist es einfach als Verunreinigung der Getreide mitgekommen, ist aus den Getreidefeldern in die Wiesen geflüchtet und seitdem haben wir es. Eine wunderschöne Pflanze, kann man auch tatsächlich dann ernten. Eins für den Blumenstrauß, eins fürs Kranzerl und eine dann für Salat, weil die ist nämlich essbar und macht eine wunderschöne Salatdeko.
Apropos Blumensträuße, ich finde, die sind nie schöner als jetzt. Weil es einfach so diese Gartenblumen sind, die Wiesenblumen. Auch wenn in der Blumenhandlung gehst, also ich habe ganz einen kleinen, entzückenden Blumenladen, den ich auch immer gerne ein bisschen unterstütze. Und da brauchst du keine Rosen und nichts. Die hat einfach die Sachen da, die jetzt wachsen. Und dann bindet sie da Strauß halt zusammen und das ist wunderschön.
Das ist richtig schön. Und was mir gerade am besten gefällt, das ist der Mohn, der rote Klatschmohn. Und den hätte ich ja so gern immer in Sträuße gehabt. Und jetzt bin ich drauf gekommen, wie man es macht. Weil die werden
der
ja sofort
entzieht
weg.
Sich eigentlich.
Der
genau.
entzieht sich und die fallen sofort ab. Aber man kann Folgendes machen. Man kann die nämlich einen Hauch antrocknen lassen und dann nimmt man das Haarspray. Und dann tut man richtig mit Haarspray die einzelne Mohnblüte ansprühen und dann bleibt die nämlich ganz im Blumenstrauß so für etwa, oder im Kranzerl, für etwa eine ganze Woche.
Also das heißt, du stellst sie nicht gleich ins Wasser, sondern du lässt ihn wirklich heraus und ein bisschen
ich lasse heraus
anwelken,
ein bisschen anwelken und dann tue ich es erst mit Haarspray einsprühen und dann richtig trocknen lassen und dann kann ich es dazu tun. So ein Klatschmohn ist ja überhaupt eine ganz, ganz, ganz tolle Blume.
Wunderschön.
Wunderschön. Ja. Donnerblume heißt sie ja, oder Klatschrosen. Und sie kann, das ist interessant, die kann nämlich erst keimen, wenn der Boden umpflückt worden ist. Also die braucht das Licht, die braucht das Umpflügen, deswegen ist die auch immer auf die Schlachtfelder gewachsen. Man hat früher gesagt, der Mohn, das ist, ja, das kommt aus dem Blut, das vergossen wurde in den Schlachtfeldern. Deswegen ist es ja gerade in England auch das Zeichen für die Erinnerung an den Krieg oder für die Gefallenen. Aber das ist tatsächlich deshalb, weil die einfach dann wieder keimen können. Und der Samen, der kann bis zu 20 Jahre im Boden liegen und warten. Und wenn dann der Boden umgewurstelt wird, wenn er
Baumaßnahme
sieht
man es ja so an den Reinen eben.
Genau, und da sieht man es und auf einmal kommt der daher. Also das finde ich wahnsinnig interessant und eine sehr moderne Pflanze übrigens. Das ist nämlich eine der ersten Modellpflanzen in der Bionik. Die Bionik ist der Fachbereich der Technik, wo man sich die Natur zum Vorbild nimmt. Und diese Mohnkapsel, kennst du ja, wie die dann ausschaut, mit dem Kranzerl obendrauf, da kann man, wenn die reif ist, erst einmal schütteln, dann hat man eine kleine Rassel.
So, genau.
Hört sich ganz nett an, dass die kleinen Samen drin sind. Und wenn man es umdreht und ein bisschen ausklopft, dann kommen die kleinen Samen raus. Und das ist das Vorbild für den ersten patentierten Salzstreuer aus dem Jahr 1920. Das hat ein gewisser Raoul Heinrich oder Henri Francais erfunden oder sich aus der Natur abgeschaut, dass man eigentlich einen Salzstreuer so macht wie eine Mohnkapsel, da drin das feine Salz.
Das ist erstaunlich.
Und dann
das
konnte man es erst ausstreuen.
Okay.
Also sehr, sehr spannend. Und da gibt es dann natürlich die schönsten Gedichte über den Mohn, zum Beispiel von Hermann Hesse. Wie eine Julinacht will unser Leben traumbeladen seinen Reigen vollenden, Träumen und heißen Erntefesten ergeben, Kränze von Ehren und roten Mohn
der
in den
Händen.
Der
hat überhaupt so schöne Hochsommergedichte gemacht. Eins meiner Lieblinge von ihm ist auch: Wir Kinder im Juli geboren lieben den Duft des weißen Jasmin. Musst du mal nachlesen, ist sehr
ein
schön.
Wunderschönes. Ja, Jasmin ist natürlich der nächste wunderbare Duft des Hochsommers, den man auch zu Ehren und Kränzen winden kann. Aber ein bisschen aufpassen muss man mit dem Jasmin, weil es gibt Leute, die mögen den überhaupt nicht. Denen ist er einfach zu aufdringlich.
Intensiv, gell?
Ich finde ihn sehr, sehr schön. Und gerade die Kombination jetzt, Bergflockenblume, dieses Wilde, der rote Mohn, das fast Gefährliche, das man ja da mit Soldaten und Krieg so ein bisschen immer im Hinterkopf übereinbringt. Und dann dieser weiße Jasmin wie die Nacht. Also diese Farbkombination in einem Granzerl ist natürlich was ganz Besonderes und absolut hochsommerlich.
Ja, und dann haben wir natürlich jetzt, das ist meine Zeit, wenn es die Beeren gibt.
Oh, Beeren.
Das ganze Jahr.
Also Beeren sind Beeren. Was ganz, ganz, ganz Feines. Ich liebe Beeren in allen Variationen. Und die erste Beere, die ich sehr gern mag, die habe ich ja heute schon in der Sendung vorgestellt.
Welche jetzt hat?
Ja, die Gurke.
Ach, die Gurke, stimmt.
Die Gurke ist eine Beere. Tatsächlich, die Früchte von allen Kürbisgewächsen sind Beeren. Mhm. Eine Beere ist dadurch gekennzeichnet, dass der Samen ganz frei ohne irgendeiner Schale im Fruchtfleisch liegt. Und deshalb ist eben die Gurke eine Beere, deswegen ist die Banane eine Beere, natürlich alle Beeren, die wir so kennen, von der Stachelbeere, Johannisbeere, aber auch die Paprika ist eine Beere, witzigerweise, eine Sonderform einer Beere, und zwar eine Hohlbeere. Ja, innen liegen ganz frei die Samen. Was aber keine Beere ist, das ist die Erdbeere, klassischerweise. Die Erdbeere ist nämlich keine Beere, sondern eine sogenannte Sammelnussfrucht. In dem Fall ist es so, dass der Fruchtknoten, da bildet sich jeweils ein Nüsschen draus, das ist der eigentliche Samen, und diese Blütenachse unten, die wird aufgebläht, der Blütenboden, und auf dem sitzen diese einzelnen, ja, bestäubten und reifenden Samen mit einer kleinen dreifachen Schale rundherum. Es sind tatsächlich kleine Nüsse. Das merkt man, wenn man drauf beißt.
Wenn man Erdbeeren isst, dann hat man doch immer so dieses Gekörndel.
Genau, das knackselt so ein bisschen. Und es sind kleine Nüsschen. Also besser zerbeißbar als eine Walnuss sicherlich. Mhm. Aber immerhin eine kleine Nuss. Und interessant ist ja, Erdbeeren, ein bisschen ist schon rum, aber ich finde, es gibt heuer noch Erdbeeren, wahrscheinlich, weil es so heiß und so warm ist, dass nochmal Drang, nehme ich an.
Ich denke, es sind einfach die Züchtungen. Also bei uns am Bayerischen Bodensee war jetzt lang Flaute, jetzt kommen wieder ein paar, das sind einfach die späten Blüher sozusagen, weil die Obstbauern natürlich wissen, dass sie das ganzen Sommer über gut verkaufen können, dass das einfach nachgefragt wird. Und dann kommen die ersten im Juni, heuer auf jeden Fall, weil es ja so schön war. Und dann kommt meistens so bis Mitte August können es meistens der ein oder andere Obsthof noch was anbieten. Es sind immer viel, das sind immer so die Paletten, da sind dann nur noch ein paar Schälchen, die sind auch dann mit Verlaub sauteuer, aber da sind noch ein paar da und dann ist es weg. Aber die anderen Beeren, die ziehen ja jetzt gerade so richtig an.
Die ziehen jetzt gerade an, das andere Beerenobst, wie die Johannisbeeren, die aber, finde ich, auch schon bald durch sind. Und ich finde, die waren heuer auch gar nicht so schön. Ich glaube, denen war es ein bisschen zu trocken. Aber die Johannisbeeren sind natürlich was ganz, ganz Feines. Ich habe es leider noch nie in Wild gesehen, die roten oder schwarzen Johannisbeeren. Sie wachsen in den Niederlanden gerade. Das Einzige, wo ich immer dran denke, an den praktischen Gebrauch, das ist natürlich die Johannisbeermarmelade. Und ich habe einmal als Schülerin ein Referat über die Marie Curie gehalten und habe dann gelesen, dass der Monsieur Becquerel, also der große Physiker, den Marie Curie kennengelernt hat, wo es gerade Johannisbeermarmelade eingekocht gehabt hat. Und sie hat also überhaupt keine Zeit für den Herrn Becquerel gehabt und für seine Ideen, weil sie hat jetzt ihr Johannisbeermarmelade fertigen müssen. Dafür habe ich allerdings Verständnis, weil ich mag Johannisbeeren schon sehr, sehr, sehr gern.
Macht man meistens als Gelee, oder wie machst du das?
Also Gelee macht man gern. Ich mag die harten Kerne immer nicht. Ich finde, die gehen ja zwischen die Zähne. Ich habe so eine flotte Lotte, oder Lieselotte heißt es, glaube ich, mit der man das umdrehen kann. Finde ich schon eine Arbeit, weil man muss die erst abfieseln, die Stangerl muss man weg tun. Aber es schmeckt schon sehr, sehr gut. Das haben die Leute schon lange erkannt. Seit dem 16. Jahrhundert hat man die Johannisbeeren bei sich im Garten schon. Und verwendet sie züchterisch, und interessant ist vor allem heilkundlich ja eigentlich die schwarze Johannisbeere, wobei der ihre Verwendung natürlich jetzt schon durch ist. Interessant sind die Knospen, und die Knospen, die können tatsächlich unser Histamin senken. Ist also so ein bisschen eine erste Hilfe bei leichten Allergieanflügen. Und ich habe zum Beispiel, ich bin auf irgendein Pflanzenschutzmittel allergisch. Wenn ich irgendwo entlang streife, allein schon einen Acker entlang gehe oder mit die Firso entlang streife, Blumensträuße kaufe, muss ich sowieso aufpassen, da kriege ich sofort einen Nesselausschlag. Und da hilft mir eine Salbe mit Johannisbeer Knospen, einfach um diesen Juckreiz wegzunehmen, um das Histamin zu senken.
Ja, du kannst aber einen wunderbaren Saft machen aus der schwarzen Beeren. Und das war bei uns so das andere Mittel, das zweite Mittel wie Holler. Das hat man bei uns gegeben bei Erkältungen, weil es einfach so Vitamin C-haltig ist. Also bei, wenn Erkältung im Anmarsch war oder leichtes Fieber oder was auch immer, dann hat es bei uns daheim immer einen Johannisbeersaft gegeben. Und selber.
Einen selber gemacht.
Schwarzen, weil wir haben welche im Garten gehabt.
Das schmeckt sehr, sehr gut. Und was auch sehr gut schmeckt, interessant ist ja, die roten und die schwarzen Johannisbeeren, so als Naschobst sind die roten ja fast besser.
Sind fast besser,
aber die schwarzen sind viel intensiver, dieser Cassis-Geschmack. Und wenn man da einen Sirup macht draus, dass man einfach mit einem Spritzelwasser nachher auffüllt, dann nimmt man am besten noch ein paar Blätter dazu, weil die haben einen wesentlich intensiveren Geschmack noch. Die Blätter von der schwarzen Johannisbeere, die von der roten Johannisbeere riechen nach gar nichts, aber die von der schwarzen haben eben diesen intensiven Geschmack und die tut man einfach zum Sirup machen rein. Und was man noch machen kann, das ist natürlich ein Cassis-Likör, was eine Delikatesse ist. Also gerade für uns.
Franzosenkenner wissen, Likör, das klassische Aperitif.
Ja klar, und für uns in München Kir Royal, Bussi Bussi, ja. Ist gar nicht so schwierig. Das sind 300 Gramm schwarze Johannisbeeren, schön abzupft natürlich. Und die darf aber nicht älter als ein Tag geerntet sein. Also nicht gekauft, das bringt nämlich gar nichts, weil da ist der Geschmack dann schon weg. Dann darf man zu den 300 Gramm schwarze Johannisbeeren 200 Gramm brauner Kandis und eine ganze Vanillestange und 0,7 Liter Wodka, eine Zitronenschale. Dann tut man das Ganze ansetzen erst einmal. Und 4 bis 6 Wochen verschlossen an einem warmen Ort ausziehen und einfach abseihen. Und dann hat man einen überragenden Cassis-Likör, schmeckt hervorragend mit Prosecco, was natürlich unsere bayerische Variante ist, aber man kann es auch hochsommerlich zusammentun mit ein bisschen Spritzelwasser, am recht kalten und der Eiswürfel schmeckt auch richtig.
Minze vielleicht noch dazu, oder vertragen die sich nicht so gut?
Ich finde, die vertragen sie nicht.
Die vertragen sie nicht so gut. Aber was sich verträgt, du kannst natürlich das zum Aromatisieren nehmen, wenn zum Beispiel jetzt im Herbst, wenn du wild kochst, so ein Wildfleisch, ist ja so Cassis, also ob es jetzt ein Kompott ist oder Likör, also da kannst du ja mit dieser Geschmacksvariante unheimlich schön würzen.
Da kannst du ganz viel würzen und ich finde es fast besser als Preiselbeeren oft. Es hat so ein gewisses Extra noch dazu, das Münchnerische halt. Gell? Ja. Aber weißt du, wenn ich auch so gern mag jetzt um die Jahreszeit, die Himbeeren. Ich habe eine Laufstrecke, die ist so geschert, die geht durch den Wald durch, direkt an 3 Himbeerhecken vorbei.
Welche Himbeeren?
Ja, mei, und ich tue mir so schwer, da zu laufen und nicht stehen zu bleiben und einfach mich so quer durchzufuttern, weil der Geruch ist wirklich einzigartig. Was leider nicht funktioniert, ich habe einmal die Idee gehabt, ob das vielleicht gut riechen darf als Duftkomponente, als Raumduft vielleicht, als Parfum. Ich habe es destilliert als wässrigen Auszug, geht überhaupt nicht drüber. Es funktioniert wohl nur draußen, wenn es so ein bisschen schwül warm ist. Also ganz, ganz, ganz großartig.
Also man muss dazu sagen, natürlich all diese Wildfrüchte, ob es jetzt eine wilde Himbeere ist oder ob es natürlich eine echte wilde Preiselbeere ist und nicht die Granberries, die man kaufen kann, die gezüchteten, oder auch natürlich die echte Heidelbeer oder Blaubeer, die sind natürlich alle geschmacksintensiver und ich vermute leider auch in ihrer gesundheitlichen Wirkung mehr wert sozusagen als das, was man züchtet. Gell?
Ja, natürlich. Da ist weniger Platz, in dem die Wirkstoffe unterkommen können. Und man schmeckt es beim Neibeißen. Aber mit der Cranberry, da hast du nicht ganz recht. Es ist nämlich tatsächlich nicht zwingend eine Züchtung, sondern das ist einfach die amerikanische Variante. Das ist die sogenannte große Moosbeere, sowie die Heidelbeere, die wir kaufen können.
Meinst du nicht, dass die aus Plantagen kommen?
Kommen auch aus Plantagen, aber wenn du einmal in einer kleinen Moosbeere bissen hast, die es bei uns gibt überall in die ganzen Moore, dann ist die wahnsinnig intensiv und fein oder in die skandinavischen Länder, da schmeckt man es ja auch. Und in Kanada wachsen eben diese großen Moosbeeren und ich finde die tatsächlich relativ geschmacklos. Das sind die Cranberry. Sind natürlich dann auch noch gezüchtet, das einfacher ist, gut haltbar wie bei den Tomaten. Übrigens auch Beeren, die Tomaten, gell? Ja. Wenn wir gerade dabei sind. Aber die sind einfach dadurch, dass sie haltbarer sind, weniger geschmackvoll. Die Schale ist ein bisschen härter, damit es keine Lagerschäden gibt. Schmeckt es halt nicht mehr so gut.
Besonders merkt man es, finde ich, tatsächlich bei der Brombeere. Also eine Zuchtbrombeere, ich kaufe es schon auch immer mal wieder auf dem Wochenmarkt und dann tue es halt in so einen Bärenmix rein. Oder, aber ich denke mir jetzt mal, also schmecken tut die nicht nach recht viel. Wohingegen in Südfrankreich die Brombeermarmelade ist ein kleines Heiligtum sozusagen. Aber da sprechen wir wieder von der wilden Frucht. Und die findet man auch selten mittlerweile.
Das ist die wilde Frucht dann wieder. Und wo ich sehr, sehr gern mag, ist auf die britischen Inseln. Ich finde, da wird sie noch besser fast als bei uns. Oder im Mittelmeerraum gibt es ja auch Brombeeren. Die sind bei uns nicht so geschmacklich intensiv, weil die brauchen diese Feuchtigkeit, diese Nässe, damit sie erst überhaupt ihren Geschmack ausbilden können. Interessant übrigens auch bei uns in Bayern. Wir haben eine besondere Verantwortung ökologisch für die Brombeeren. Wir haben nämlich etwa 50 verschiedene Brombeer Arten, nicht Sorten, gell? Also nicht Zuchtsorten, sondern genetisch vollkommen verschiedene Arten. Die einen haben größere Früchte, die andere haben kleinere Früchte. Einmal ist die Blüte mehr rosa, dann geht's ins Gelbliche. Ich kenne es nicht auseinander, diese 50 verschiedene, wenn man mir verschiedene Früchte hinlegt, kann ich schon sagen, sind andere, aber es gibt tatsächlich 50 verschiedene und der Botanische Garten in Ringsburg, der sammelt die.
Ach, da schau her. Und dann haben wir noch eine Beere, da kannst du mich gerne bekehren und belehren. Das ist nicht so mein Liebling, also da finde ich nicht einen Zugang. Das ist die Stachelbeere.
Ich werde dich nicht bekehren. Wenn, dann würde ich dich vielleicht auch wieder nach England schicken. Da gab es nämlich Stachelbeerclubs im 18. Jahrhundert, okay, weil die ihre Stachelbeeren so geliebt haben. Aber ich finde die Kinder dann auch. Heute, mir sind sie zu sauer.
Also wir haben tatsächlich, meine Tante hat einen Stachelbeerkuchen gemacht. Wir haben auch Stachelbeeren, zwei Büsche im Garten gehabt, weiß ich noch genau. Roh habe ich es überhaupt nicht essen mögen, wirklich gar nicht. Und Marmelade hat man gekocht und dann war es so, weißt du, die ganz klassische Biskuitboden, wie für einen Erdbeerboden, so dieser ganz flache Boden, den man auch selber backen oder kaufen kann, je nachdem. Und dann halbierte Stachelbeeren drauf und dann halt der übliche Gelatineüberzug. Uff, ja.
Wahrscheinlich kommt da jetzt auch noch mein Kindheitstrauma raus, weil also Stachelbeeren, ich habe es nie besonders mengen und ich hatte in der Grundschule ein kleines Problem. Alle haben immer diese Fleißkaterl gekriegt und ich aber nicht. Und ich habe ein einziges Mal eines gekriegt.
Und da war die Stachelbeere
drauf. Mit der Stachelbeere. Mit diesem blöden Spruch, du siehst ja ganz entsetzlich aus, das kleine Spätzchen spricht, du hast ja Borsten rundherum, sogar in dem Gesicht. Und das habe auch gerade ich gekriegt mit den Borsten im Gesicht.
Das waren die Ida Bohatta
Fleißbildchen. Das waren die Ida Bohatta.
Ja, die hat ja schon, also es waren ja viele wahnsinnig hübsche Sachen dabei. Aber das stimmt, das klingt
jetzt nicht so. Das weiß ich nicht, die anderen, die habe ich nie gesehen.
Habe die Ehre heute mit Astrid Süßmuth. Wir sprechen über den Hochsommer, eine ganz unverwechselbare Zeit im Jahr. Ich finde, der Schlaf kommt immer ein bisschen zu kurz, gell? Weil man ja am Abend nicht ins Bett findet. Man sitzt, wenn man einen Balkon hat draußen oder auf der Terrasse draußen oder im Garten und dann ist es mild. Es wird spätestens ab heute Abend wieder so sein, ob wir wollen oder nicht. Und dann findet man nicht ins Bett.
Keine Chance.
Einfach hocken, ne?
Es ist keine Chance. Man bleibt draußen sitzen und dann in der Früh ist ja auch schon wieder so schön. Dann zieht das erste Lichtlein auf und dann, ich kann heute nicht aus, da kann ich nicht.
Nein, du willst raus, schlafen. In frische Luft.
Da will ich raus Fenster und auf, Fenster auf und rausgehen und ein bisschen Tau treten vielleicht noch. Das mag ich ja besonders gern. Aber diese Abendstimmung auf der Terrasse oder auf dem Balkon, das ist, finde ich, ganz was Unvergleichliches. Und das hat überall seine schönen Seiten. Jetzt nicht bloß bei mir im Garten auf der Terrasse, wenn ich mich erinnert, wo wir jung waren und nur in der Stadt gewohnt haben, der Balkon im Sommer, das war sowas Einzigartiges, dieses Gefühl am Abend draußen im Warmen zu sein.
Kannst du im Biergarten sein.
Oder im Biergarten zum Sitzen. Man findet einfach nicht.
Man findet schon Platz.
Man findet immer einen Platzerl. Aber die Gärten im Sommer, das ist natürlich was ganz, ganz Besonderes. Und da kann man sogar was machen, dass es noch schöner wird. Man kann sich nämlich einen Nachtgarten anpflanzen rundherum. Das haben die Herrscher des Mogulreichs, also im 16., 19. Jahrhundert in Indien, haben das zu einer großen Perfektion ausgebaut, weil die haben es natürlich so gemacht, untertags, wenn es heiß ist, bleibt man drin, vielleicht schlaft man dann sogar. Und wenn es kühler wird am Abend, also kühler, so 20, 25 Grad, so richtig angenehm, dann geht man raus, dann genießt man das draußen sein, dann sind auch keine Websen mehr da, auch sehr angenehm, sondern da kommt dann ja diese kleine Frische. Und da das richtig zu bepflanzen, das ist eine Kunst. Ich habe es mir in England haben wir auch geschaut, in Sissinghurst, da ist ja der sogenannte Weiße Garten angelegt. Wunderbar, wunderschön. Und diese weißen Blumen als allererstes rund um die Terrasse, die fangen das Mondlicht richtig ein, finde ich. Das wirkt abends wie so ein weißer Schleier.
Ja. Und was gibt es denn da als? Was hast du?
Ich habe zum Beispiel sehr viel Mutterkraut gepflanzt. Mhm. Das ist eine alte Bauerngartenpflanze. Eine sehr spannende Pflanze eigentlich. Mutterkraut, diese volkstümlichen Namen mit Mutter beziehen sich immer darauf, dass es eine Heilpflanze für Frauen ist. Man hat die tatsächlich früher in der Frauenheilkunde nach Geburten gegeben, damit es nicht zum Wochenbettfieber kommt. Deshalb Mutterkraut, also eine fiebersenkende Pflanze, eine entzündungshemmende Pflanze. Auf Englisch heißt Feverfew, also auch weniger Fieber. Und war deshalb in Bauerngärten sehr vertreten. Und die hat einfach, schaut ein bisschen aus wie eine Kamille, bloß robuster, macht in der Nacht nicht zu, sondern hat ihre weißen Zungenblüten eben so schön ausgebreitet, macht eine ganz, ganz schöne Schleierstimmung außenrum und riecht auch nicht ganz besonders.
Und du hast das in Kübel oder hast
Nein, ich habe hab die ganz normal in einem Beet und das Schöne ist, die samt sich wirklich von alleine aus, weil ich habe immer im Sommer und im Frühling nicht so viel Zeit zum Garteln, wie ich eigentlich haben sollte. Ich nehme mir immer vor, ich mache jetzt ganz viel, aber dann kommen die Berge dazwischen, dann kommt das Klettern dazwischen. Und dann freue ich mich sehr über meinen wunderbaren Wildgarten, der sich selber aussammt. Und da ist natürlich das Mutterkraut ideal. Was ich in einem Topferl habe, das ist der Jasmin, was du gesagt hast, der eben abends zu duften anfängt. Die Nachtviole oder die Mondviole, das sind kleine Kreuzblütler. Die duften so ein bisschen nach Flieder, machen abends erst ihre Blüten auf und sind so in einem lila bis Weißton wunderschön, aber nicht so aufdringlich, sondern ja, lichtspendend, mondlichtspendend und fein duftend. Du hast gesagt, du hast auch so
ja,
eine schöne...
Ja, wunderschön. Die heißt Mondwinde. Also wer sie nicht kennt, vielleicht gerne mal googeln, da hat man ein Foto dazu. Haben wir immer... auch im Kübel, die kriegt man erst so ab Mitte Mai bei einem guten Gartenhändler. Die steht nicht in jedem Baumarkt rum, muss man ganz ehrlich sagen. Das muss schon ein Fachgeschäft sein. Oder wenn man es anfragt, können sie es besorgen. Da gibt es ein ganz schmales Zeitfenster, wo man die kriegen kann. Sind auch nie viel und die sind auch immer sofort weg, weil wer die einmal gehabt hat, holt die immer wieder. Und diese Mondwinde, die wächst erst so 4, 6, 8 Wochen vor sich hin, klettert, also wächst nach oben, Kletterpflanze. Und wenn der Sommer eben zur Hochform aufläuft, so ab Mitte, Ende Juli bis Mitte, Ende August, dann hat sie Blüten. Eine Winde, große Blüten, trichterförmige Blüten, wirklich groß, Handteller fast. Und die öffnen sich, wenn es dämmert. Und zwar halt je nach Lichteinfall. Im Juli ein bisschen später, im August ein bisschen früher. Und dann macht die sich nachts auf, abends auf, ist die ganze Nacht da, zieht auch alle möglichen Nachtfalter an, weil die einen irrsinnigen Duft ausstrahlt. Noch bis morgens, in der Morgenfrische, Kühle, bleibt sie stehen und sobald es warm wird, wop, bumm, wägt sie ab und ist weg. Genau eine Nacht.
Mondwinde. Oh, wunderschön.
Müsst ihr mal nachschauen.
Und der Duft, um was das Besondere ist, wenn man diese nachtblühenden Pflanzen hat oder nachtduftenden Pflanzen, zum Beispiel die Zitronentaglilie würde es noch dazugehören, die ein bisschen nach Zitrone duftet, wie der Name andeutet. Da kommen die ganzen Nachtfalter, Nachtkäfer, diese ganzen Mottchen, die alle rumfliegen und nicht nur das, sondern da hilft man nämlich dann auch den Fledermäuschen. Weil die Fledermäuse brauchen ja die nachtaktiven Insekten und so hat man dann auch einen Fledermausgarten. Wir haben einen vogelfreundlichen Garten, haben wir sogar ein kleines Schildchen, dass wir ein vogelfreundlicher Garten sind. Und da gehört eben auch dazu, dass wir diese nachtblühenden Pflanzen haben für die Fledermäuse, damit die Insekten finden. Mhm. Das sind natürlich jetzt die wunderschönsten Tage, wenn es nicht unter 20 Grad geht oder die wunderschönen Nächte, die sogenannten tropischen Nächte, ein typisches Kennzeichen der Hundstage, die vor ein paar Tagen angefangen haben, gehen vom 23.07. bis zum 23.08. Und die Hundstage kommen nicht von der Hundehitze, sondern die kommen vom Sternbild eigentlich des Hundes. Und im Sternbild des Hundes, da ist der Planet oder der Ja, der Stern Sirius. Und das ist was ganz, ganz Spannendes eigentlich, weil dieses Sternbild des großen Hundes, der ist vor allem in die Winternächte zu erkennen. Der Sirius, der flackert so ein bisschen weißlich-blau. Im Frühjahr sieht man ihn dann gar nicht mehr. Und auf einmal
ist er wieder da.
Ist er wieder da. Also im Frühjahr ist er eben tagsüber am Himmel, das sieht man nicht. Aber mit Beginn der Hundstage, da wird er in der Morgendämmerung wieder sichtbar. Und spannend ist, dieser Siriusstern, der vorne die Nase von dem Hund ist, da gibt es eine ganz alte Beschreibung. Ein römischer Astronom hat so 150 nach Christus den Sirius als rot schimmernd beschrieben. Was jetzt gar nicht dazu passt, dass wir den eigentlich als weißen, bisschen flackernden Stern kennen. Ein ganz kleiner Stern. Und das hat geheißen, ein großer, roter Stern, glühend wie Eisen, passend zu den glühenden Tagen. Und was wir da aber gesehen haben, das war eine Supernova. Mhm. Der ist explodiert, also der rote Riese. Und jetzt ist es nämlich der kleine Zwerg. Also für uns tatsächlich menschheitsgeschichtlich nachzuvollziehen, der Tod eines Sterns und jetzt dieser weiße Zwerg, der so klein ist. Und also ganz, ganz schön. Und auf diesen Eisenplaneten ist eben auch dann die Bezeichnung Siderit für das Eisenerz angelehnt. Und das sind halt dann die Hundstage dementsprechend.
Das heißt also, die Römer und die Griechen haben das schon gewusst, wenn sie in der Früh, wenn am Morgenhimmel den Sirius wieder sehen, dann kommt die heißeste Zeit des Jahres.
Dann kommt die heißeste Zeit des Jahres. Und da gibt es auch Pflanzen, die blühen genau jetzt. Zum Beispiel das Eisenkraut. Eisenkraut benannt eben nach dem Eisenplaneten, dem Sidereus. Das Eisenkraut Verbena officinalis, das ist eine fast vergessene Heilpflanze eigentlich, ist wunderschön, hat ganz kleine lila Blütchen, ein ganz stachseliges Gewächs eigentlich, ist aber unglaublich spannend, weil es nämlich eine hormonell wirksame Pflanze ist. Es führt nämlich dazu, dass die Frauen Wehen bekommen. Das war das Wehenmittel Nummer 1 früher, um Wehen zu provozieren. Natürlich damit auch in Hebammenhand ein Mittel bei toten Föten im Leib und diese ganze Nummer war ganz, ganz wichtig, aber heutzutage immer noch in der Naturheilkunde total präsent
aber als Wehenmittel. Aber nimmt man es nicht auch als verdauungsfördernd?
Das ist ein südamerikanisches Eisenkraut, das wird so als Zitronenverbene benannt.
Zitronenverbene, genau.
Zitronenverbene hat aber, ist die gleiche Familie, hat aber mit unserem Eisenkraut gar nichts zu tun. Ist die größte Vorsicht, das wirkt leicht wehenerregend, weil es die gleiche Familie ist, ähnliche Inhaltsstoffe hat, aber hat mit dem Eisenkraut gar nichts zu tun.
Mhm. Weil in Frankreich kriegst du das ja gerne mal, da wird nach dem Essen, wird da ja oft auch ein Tee angeboten, um die Verdauung anzuregen und zu stimulieren und da ist die Verbene eigentlich.
Da ist es die Verbene und das ist die Zitronenverbene und wer jetzt aus Österreich kommt, der wird sich wundern, was das wieder für eine komische Pflanze ist, die heißt nämlich in Österreich Läuselkraut.
Läuselkraut,
Aloysia Triphyllum, also das hat immer drei Blätter so als Quirl dastehen und ich habe mal Pflanzen lernen müssen für eine Prüfung in meinem Kräuterkolleg, wo ich damals angefangen habe und ich denke mal, Läuselkraut, was ist denn das? Aber an mein Lebtag noch nie gehört und schaue nach und dann ist es meine Zitronenverbene. Und ich sage zu denen, ja, die Zitronenverbene ist das natürlich. Und dann sagen die, ja, was ist denn das? Habe ich ja noch nie gehört. Gibt es also tatsächlich die volkskundlichen Namen oder die ganz normalen deutschen Namen, die sind eben tatsächlich regional ganz, ganz unterschiedlich. Aber weißt du, mich vorher noch gefragt hast nach Kräutertipps zur Hitze, da natürlich der Klassiker Pfefferminze und Brennnessel.
Ja.
Die sind immer sehr, sehr fein. Da könnte man Wasser ansetzen damit oder einfach beides, ein bisschen Pfefferminze, ein bisschen Brennnessel in einen Apfelsaft rein, ein bisschen ausziehen lassen, 3 Stunden langt eigentlich schon und dann mit Sprudelwasser auffüllen. Das macht auch eine sehr angenehme Stimmung und ist richtig entspannend und frisch.
Und dann, liebe Astrid, kommt ja jetzt die Zeit, wo die Sternschnuppen wieder kommen, gell?
Ja, Gott sei Dank und genau zu der Zeit, wo wir eh draußen sitzen und also ab Anfang Juli fängt schon oder flitzen's so ein bisschen vereinzelt und dann kommen die Persiden auf einmal daher. Die Laurentius-Tränen heißen es auch. Ab 17. Juli ungefähr fangen es an bis 15. August. Und der Höhepunkt ist natürlich die Laurentius-Nacht am 10. August, wenn ganz, ganz besonders viele Sternschnuppenschwärme aus den Persiden zu uns runterfliegen. Das können 100 bis 300 Sternschnuppen in der Nacht sein. Ein unglaubliches Bild. Und ich war einmal um diese Zeit in Irland in dem Fall gesessen. Da waren wir an der Meeresküste in der Nacht. Es war schon dunkel. Und auf einmal kommt tatsächlich eine Sternschnuppe auf mich zugeflogen, aber so, dass ich mich duckt habe. Es okay. ist mir nie passiert. Es war unglaublich. Und Sternschnuppen, ich finde, es ist schon was Besonderes. Es ist dieses Vergängliche, das Himmelsgeschenk. Und es ist so ein ganz kleiner Moment, wo das Unterbewusstsein da ist und dann ist es wieder weg und es wird nie wiederkommen. Es ist irgendwas da gewesen, ein Aufblitzen und vergänglich, wie eine Idee, die da war, sich kurz gezeigt hat und dann wieder geht. Das Märchen vom Sterntaler passt da auch so gut dazu. Ich mag es ja wahnsinnig gern. Es fällt einem zu, aber man muss danach greifen im richtigen Augenblick, wie das Glück, das genauso vergänglich ist. Also eine ganz, ganz schöne Sache eigentlich. Es gibt Sternschnuppenpflanzen. Man hat früher immer gesagt, das Vergissmeinnicht ist eine Sternschnuppenpflanze. Aha. Deswegen gilt sie als großer Glücksbringer, weil das sind die Sternschnuppen, die jemand gefangen hat und oder aufgefangen hat und die jemand umgesetzt ist. Das Blaue steht ja für das Umsetzen, für die Ruhe, die man in etwas reinbringt, für das Umsetzen einer Idee. Und das zeigt es, wie viele Ideen eigentlich schon umgesetzt worden sind. Und die reinen Sternschnuppen,
schöne Metapher,
die reinen Sternschnuppen, die auf der Erde landen, das ist die Graslilie. Die ästige Graslilie, eine ganz kleine, schöne Lilie, die blüht am Waldrand, im Wald, hat ja, weiße Blütchen, wie kleine Sterne schaut es aus. Man muss genau hinschauen, dann sieht man es in der Wiesen drin, wer sagt, das gibt es bei uns und habe ich noch nie gesehen, glaube ich sofort und dem zeigt man es ein einziges Mal und er wird es immer sehen. Das ist so eine typische Pflanze, die mitschwimmt, die untergeht und wenn man sie genauer anschaut, dann ist sie da. Diese Sternschnuppenpflanzen, die blühen einfach nur einen kurzen Zeitraum, haben ganz zarte Blüten. Das war immer schon eine Metapher für die Vergänglichkeit. Mhm. Und es ist einfach nur eine wunderschöne kleine Blüte.
Und dann gibt es aber eine wunderschöne, etwas größere Blüte, eine ganz, eine prächtige, die auch jetzt ihre Zeit hat, die Madonnenlilie.
Die Madonnenlilie, ganz großartig. Bei mir im Garten wird es übrigens gar nicht so groß. Die ist nicht größer, also Durchmesser von 5 cm, hält sich aber seit Jahren eigentlich schon. Und sie blüht zuverlässig dann, wenn phänologisch dem Jahr passend, der Hochsommer beginnt, dann blüht sie erst auf. Und ich finde, das Allerschönste ist die Geschichte, wie die Madonnenlilie überhaupt entstanden ist. Die kommt nämlich eigentlich von der Milchstraße. Und da gibt es ja auch eine wunderbare Sage. Und zwar war es so, dass wir kennen doch Zeus alle. Ja? Zeus, der hat mit der und mit jener und hat dann den kleinen Herkules gezeugt. Und seine Mutter hatte Angst, dass der Herkules ihr zum Verhängnis wird und hat ihn ausgesetzt. Und der Zeus hat aber bemerkt, also in dem Kleinen steckt Potenzial und hat ihn seiner Frau, der Hera, an die Mutterbrust gelegt. Und der kleine Herkules hat aber so eine Power gehabt, dass der anzuzelt hat und die Milch ist rausgespritzt über den ganzen Himmel und hat die Milchstraße gebildet. Und ein Tropfen ist aber runtergefallen auf den Boden und es erwuchs daraus die wunderschöne Madonnenlilie.
Schöne Geschichte.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich heute mit Astrid Süßmuth, unsere Kräuterexpertin, die auch ganz viel über den Sommer weiß, über die Heiligen, die jetzt in dieser sehr speziellen Jahreszeit von uns gefeiert werden. Und darüber wollen wir uns gleich unterhalten. Und es geht natürlich auch noch um das wichtige Thema Heu machen in den Wiesen und um die Gräser und die Gewächse, die jetzt ihre volle Wirksamkeit entfalten. Also wir haben schon noch was zu bereden. Dann, liebe Astrid, schauen wir uns mal die Heiligen des Hochsommers an.
Ja, das ist ganz spannend eigentlich, weil grundsätzlich im Sommer, wir haben diese Sonnenwärme, wir haben die Hitze und das steht immer als Symbol für Lebenskraft. Also eine Kraft, mit der man was zum End bringt, dass auch was Neues wieder entstehen kann. Die Erntezeit, ne, passt gut dazu. Und so als Metapher für die Zeit steht das Feuer. Und diese ganzen Hochsommerheiligen haben irgendwo auch das Feuer dabei. Mhm. Jetzt fangen wir an, wenn wir ein bisschen zurückschauen, 20. Juli, das war die Margareta. Die heilige Margareta oder Margarete, Patronin gegen die feurigen Drachen und gegen Ungeheuer. Das mit die drei Madel zusammen, die heilige Barbara, die heilige Katharina, und sie ist das Rote, das Feuer mit dem Drachen und steht auch dafür ein bisschen, sich ja selber gegen die inneren Drachenungeheuer, die eigenen Ängste überwinden zu können, was ja in diesen hellen Nächten wunderbar funktioniert. Und es steht dafür da, etwas zu überwinden. Die Ernte beginnt, die Birnenernte beginnt. Die erste Birn bringt Margret, darauf die Ernte angeht.
Ah.
Also ganz, ganz einfach eigentlich diese Merkgeschichten drüber. Und auch die nächste Heilige, Maria Magdalena, am 22.07., da gibt es in Italien den Spruch, dass einfach am Magdalena der Hafer gemäht wird. Und dann kommt als nächstes die Christina, die Heilige, 24.07., da gibt es einen ganz, ganz schönen Spruch dazu. Am Abend soll man in den Hauswinkel den Attich stecken, um den Ratzen einen Abschiedsbrief zu schicken.
Was soll man da stecken?
Ein Attich. Der Attich, das ist was Interessantes, das ist nämlich der Zwergholunder.
Ah.
Der Zwergholunder, das ist kein Strauch wie der schwarze Holunder oder wie der rote Holunder, sondern das ist eine krautige Pflanze, die wird so vielleicht einen Meter hoch, hat die gleichen Blütendolden oder auf den ersten Blick schauen die Blütendolden genauso aus wie vom weißen Holunder, aber es stinkt furchtbar. Also wenn man den anlangt, heißt auch Stinkholunder, es ist einfach nur greislich.
Das macht die Pflanze vermutlich, um sich vor Fressfeinden zu
schützen. Das macht die Pflanze, um sich vor Fressfeinden zu schützen. Aber dieser Gestank, die Menge, also Ratten und Mäuse tatsächlich überhaupt nicht. Und deswegen hat man den gerade jetzt, wenn er in der Sonne so gestinkert und heiß wird, dass er noch mehr stinkt als sonst, hat man den genommen und in die Mauselöcher gesteckt. Funktioniert gut, die Mäuse bleiben weg. Nachteil? Es stinkt fürchterlich.
Ach so, ja.
Für alle eigentlich. Der Zwergholunder übrigens, er ist relativ weit verbreitet. Auch eine der Pflanzen, die man gerne übersieht. Das ist halt so ein Unkraut am Wegesrand. Aber es schaut wirklich schön aus. Aber man darf ihn tatsächlich nicht mit dem echten Holler verwechseln. Diese Blüten auf gar keinen Fall nehmen, um daraus einen Sirup zu machen. Da hat man eh nicht, weil es so stinkt. Mhm. Und auch später, es gibt genauso schwarze Beeren wie die Holunderbeeren. Auch denen kann man aber auch kein Holunderkrötzl machen oder man kann auch keinen Saft draus machen. Die sind wirklich giftig. Mhm. Also Finger weg, wenn ein Holunder kein Strauch ist, sondern nur so ein Kraut. Mhm. Dann hätten wir, vorgestern war Jakobi. Ja, Jakobi klaut rein, wird das Christfest frostig sein. Ja, wie hat es vorgestern ausgeschaut? Vorgestern war es eigentlich, gestern hat es geringt, vorgestern war es schön, also es könnte eigentlich
schön. Aber nicht überall in Bayern. Wir haben ein bisschen Wolken gehabt und ein bisschen Regen auch sogar war dabei. Also es ist so ein wenig gemischt gewesen, sagen wir so.
Also gemischtes Christfest, schauen wir mal, ob es stimmt, könnten wir uns notieren. Ja, und dann machen wir einen Sprung schon in den August und dann kommt der heilige Oswald. Der heilige Oswald ist aus Südtirol, ein typischer Heiliger der Bergleute, und dem seine Pflanze ist die Alpenrose. Man pflückt Alpenrosen an dem Tag, die natürlich unter Naturschutz stehen. An dem einzigen Tag ist eine Ausnahme für alle, die sie aus kulturellen Zwecken bei sich selber auf der eigenen Alm pflücken, können wir so vielleicht sagen, ganz harmlos. Und diese Alpenrosen sind dann ein Schutz gegen Blitze. Man hat ein Büschel draus gemacht, hat die weihen lassen. Jetzt sind wir wieder bei dem Feuer. Hat die weihen lassen und hat es an den Hausfürst gehängt, damit eben der Blitz nicht einschlägt. Und dann kommt am 10.8. der heilige Laurentius, der wurde ja der Legende nach geröstet und gebraten. Ich finde es immer ganz, ganz, ganz entsetzlich, was man sich alles ausdenken kann mit den Heiligen, was denen alles angetan wurde. Ich glaube, die schlimmsten Fantasien werden da dargestellt. Aber wieder einer und eine Pflanze, die mit dem heiligen Laurentius sehr verbunden ist, das ist das Edelweiß. Weil es sind der Sternschnuppen helle Pracht, die ziehen durch die Laurentiusnacht und zu Boden sind sie eben nicht nur als Graslilie kommen, sondern in den Bergen eben als die Edelweiß. Und tatsächlich findet man genau da ganz, ganz viele Edelweiß. Und wenn man weiß, auf welchen Wiesen sie sind und man kommt vor der Morgendämmerung über diese Wiesen drüber, dann schaut es wirklich aus, als ob einzelne kleine Sternchen aus dem Wiesen herausleuchten und angeblich soll ein Edelweiß, das man in der Nacht findet, auf einer Edelweißwiese in der Laurentiusnacht, soll die magische Fähigkeiten bringen und man soll jeden Zauber damit machen können. Also ausprobieren kann man es ja mal. Jetzt braucht man bloß die Edelweißwiesen. Aber weißt was? Das ist wie mit den Schwammerl, die verrobt man einfach nicht.
Laurentius-Tränen, sagt man ja auch zu den Sternschnuppen, die jetzt kommen, weil sie eben um den heiligen
Laurentius
auch schönes poetisches Wort. Wir reden gleich über das Heuen, über die Heuzeit in den Wiesen, über das Grummet und über das Brauchtum, das mit all dem verbunden ist. Dann sprechen wir über die Heuzeit, die jetzt kommt, über das Heuen, über das Grummet, über das Brauchtum rund ums Heuen. Wichtige Zeit im bäuerlichen Jahr und verbunden mit sehr vielen Sachen.
Ja, die Heumahd jetzt ist ja die zweite Mahd eigentlich. Die eigentliche Heumahd war ja schon lang. Die hat im Frühsommer stattgefunden. Die mäumt man eigentlich immer mit der großen Heumahd. Was jetzt kommt, das ist ein bisschen ein niedrigeres Gras, das gemäht wird. Meistens im Hochsommer, heißt oft auch Nachmahd. Und das Grummet, das kommt von Grummen, Grömen, Größe, also von einem Begrifflichkeit in Bezug auf das Wachsen, dass es nochmal was gewachsen ist. Und das Interessantere ist, dass zuerst zwar mehr Volumen drin steckt in dem Heu, das im Frühsommer geerntet wird, aber das Grummet hat jetzt einen wesentlich höheren Eiweißgehalt. Und das heißt, es ist sättigender fürs Viech, also als Winterfutter wichtiger oder besonders wichtig, aber es muss auch ganz intensiv getrocknet werden. Ja. Weil wenn das nämlich nicht richtig getrocknet wird, besteht da die Gefahr der Selbstentzündung, wenn das gelagert wird. Also Obacht-Brandgefahr, das frisch gemähte Gras, das wird eben durch Fermentierung total heiß. Und da sind Pektine und Eiweiße und sowas drin. Und es kann sich dann unter Luftabschluss Gase sammeln oder können sich sammeln. Es gibt eine Zündtemperatur, die ist sogar unter 100 Grad. Und dann beginnt auch noch ein Verkohlungsprozess.
Heustockbrand.
Wackelfichte, in meiner Kindheit. Passiert immer wieder und war erst vor 2 Jahren, glaube ich, im Allgäu ein ganz großer Brand, der sich dann auch tatsächlich auf die Wiesen rundherum von so einem Heustadel ausbreiten kann. Mhm. Die Wälder sind jetzt gerade trocken. Also muss man tatsächlich aufpassen, tatsächlich gut trocknen lassen. Und da ist natürlich schwierig, wenn es so Gewitterlagen gibt, weil alles feucht ist, nicht raustrocknet. Also da werde ich mit größter Vorsicht arbeiten. Ein Zeichen für das gute Heuwetter, das kennt man seit alters her, also ein trockenes, feines Hochsommerwetter, ein leichtes Lüftchen, das ist, wenn man abends badende Brunnenjungfern sieht. Mhm. So, und die kriegen, muss man jetzt natürlich erst einmal herkriegen. Ja, badende Brunnenjungfern. Schade eigentlich, gell? Die findet man immer nicht.
Na, also ich wüsste jetzt nicht.
Na, gerade nicht. Also müssen wir uns auf was anderes verlassen. Einfach das Wissen. Am besten ist der Tag nach Neumond. Das wäre jetzt allerdings erst in 2 Wochen, weil morgen ist Vollmond.
Stimmt, morgen ist Vollmond, genau.
Das wäre ein guter Zeitpunkt, einfach weil da nicht so viel Feuchtigkeit in dem Gras da mehr drin ist. Und geschnitten soll das Gras aber tatsächlich trotzdem in der Früh werden, wenn der Tau draußen anhaftet, weil dann hat nämlich das Gras das Tau noch nicht aufgenommen. Den Tag über nimmt es die Feuchtigkeit auf, das sickert ein. Und wenn man am Nachmittag erst mäht, dann ist es feuchter, als wenn es in der Früh gemäht wird. Das Oberflächliche, das verdunstet schnell. Und
eine Wissenschaft für sich.
Eine Wissenschaft für sich. Und außerdem behält die Sense die Schärfe nur, wenn man nicht hetzt. Wenn man hetzt, dann wird nämlich die Sand stumpf. Und das ist interessant, das hat mir meine Freundin aus Nauders auch erzählt, wenn es ihr pressiert und sie will das ganz schnell, die haben so Bergwiesen, sie will das ganz schnell machen, die Sand wird ihr jedes Mal wieder sofort stumpf. Vielleicht hat man die dann in einem Winkel anders abgeknickt, ich weiß es nicht, es ist sehr, sehr spannend. Und was um diese Uhrzeit auch als schwierig erachtet wird, das ist die Windbraut, die kommt. Die Windbraut, das ist ein Phänomen, das zieht tatsächlich genau in diesen Tagen ab dem frühen Nachmittag auf. Das ist ein lokaler kleiner Wirbelwind. Das heißt, wegen den Temperaturunterschieden, dem aufsteigenden Warmluft an den Berghängen, bilden sich auf den Bergwiesen kleine Wirbel.
Kleine Tornados sozusagen.
Ganz kleine Mini-Tornados, ja. Also im Handtaschenformat, die aber, Reisekofferformat, sagen wir mal so, die aber dann eben das Heu wieder auseinanderholen, auseinanderwirbeln und dann alles wieder zerwursteln. Also deshalb sollte man versuchen, gleich in der Früh oder wird gleich in der Früh gemäht, um eben darüber hinaus zu sein, dass das alles schon schön am Boden liegt und trocknet.
Wir haben es ja geliebt als Kinder, gell, die Zeit. Uns musste man nicht zum Helfen verpflichten. Wir sind freiwillig hinübergegangen immer zum Bauern und haben gesagt, wir wären fein da. Und dann haben wir meistens ein Rechen in die Hand gekriegt. Und weißt du, da sind wir hinterm Wagen hergegangen. Da hat man ja immer, man hat ja kein Halm hat man liegen lassen, gell. Das hat man alles sauber gemacht. Alles blitzsauber.
Und wenn ich mir vorstelle, oft wie das ist, gerade bei den Wildheuer, weit oben in die Berge, wie das ausschaut, die ganz steilen Wiesen, wo oft nur mit Steigeisen gegangen wird und dann kommt der Hai in die riesigen Ballen rein, die zusammengeschlagen werden oben und werden dann zu uns runtergetragen. Aber es ist tatsächlich das beste Gras, das beste Hai, was dann eingelagert wird. Und die Gräser, die jetzt gerade wachsen, das ist natürlich besonders spannend, dass sie so viel Eiweiße drin haben. Es sind natürlich auch, das darf man nicht vergessen, die Samenstände jetzt dort von den Gräsern. Und diese Gräser, die Süßgräser, die sind unserem Getreide gar nicht so weit entfernt. Oder unsere Getreide, der Roggen, der Weizen, der Dinkel, das sind ja alles Süßgräser, die einen sehr hohen Eiweißanteil in den Samen haben, in dem Getreide, was wir essen. Und das Gleiche ist eben in den Samen dieser Süßgräser auch noch drin. Deswegen sind die ja so wertvoll. Das ist wie wenn man die Viecher einfach einen rohen Getreidebrei geben da zum Füttern. Mhm. Und jetzt sind die eben am stärksten.
Brauchtum sagen rund ums Heuen gibt es bestimmt.
Ja, da gibt's eine ganz nette Sage aus dem Ahrntal, das ist das seltsame Wollknäuel. Und zwar soll's in St. Johann im Ahrntal so ein Loch geben, ein Gesteinsloch, das ist im Gebüsch verborgen, da bei der Platterwand heißt es, und da drunter ist eine wunderschöne Wiesen. Und im Sommer, wo gerade das Hai gemacht worden ist, da ist auf einmal eine weiß gekleidete Frau aus dem Gebüsch gekommen und hat der Magd ein Wollknäuel zugeschmissen. Und die hat sie gewundert und hat gemeint, ja, das Knäuel gehört vielleicht der Bäuerin und hat sie also nichts weiter gedacht und hat weiter gemäht. Und da auf einmal hat eine Magd, der das Knäuel eigentlich gehört hat, das ganz schnell von der weggenommen und hat selber versteckt. Und wo es daheim war, da hat es angefangen zum Stricken. Und hat gestrickt und gestrickt und gestrickt und hat sich gedacht, was ist jetzt los? Das hat überhaupt nicht mehr aufgehört. Und dabei war das ewige Knäuel und sie hat ihren Lebtag von diesem Wollknäuel gestrickt, weil sie bei der Maat so fleißig war.
Ach, das ist aber hübsch. Sommervollmond ist, und zwar morgen, ein ganz besonderer Vollmond. Ist das der Erdbeermond? Oder den haben wir schon gehabt, oder?
Übrigens immer durcheinander. Das ist der Sichelmond oder Gerstenmond, Getreidemond, Erntemond.
Der Erntemond,
so es ist der Beginn von der Erntezeit. Die heißesten Tage des Jahres sind. Sie werden aber schon wieder kürzer.
Oh ja,
deswegen mag ja ich persönlich die Sommersonnenwende auch gar nicht, weil alle feiern, denken wir, was feiert es denn? Es wird ja wieder kürzere Tag. Wintersonnenwende bin ich sofort dabei, endlich kommt wieder das Licht. Aber gut, naja. Die Vollmondnächte im Sommer ist was Besonderes. Die sind so kurz wie die Tag im Winter.
Ja.
Wie die Sonnentage. Der ja, die Nächte sind jetzt einfach kurz. Und die Sonne ist hoch am Himmel und der Vollmond nur ein paar Stunden da. Es ist die arbeitsreichste Zeit früher gewesen, weil nämlich jetzt die Ernte angefangen hat. Dieser Sommervollmond
tatsächlich der Startschuss so ein bisschen,
ist der Startschuss für die Ernte. Und die erste Getreidesorte, die geerntet worden ist Anfang Juli, das war die Gerste. In tieferen Lagen, in höheren Lagen kommt es erst noch. Und jetzt kommt der Winterweizen und der Winterrocken. Der ist jetzt ungefähr erntefertig. Und der Roggen ist natürlich so das klassische Getreide der Almen und der Bergbauernhöfe. Beim Ötzi hat man einen Roggensamen gefunden.
Jawohl, stimmt.
Der heilige Cassian, der soll den Roggen nach Südtirol gebracht haben. Und Bauern, die nicht zur Cassiansprozession gingen, gell, die haben also eine schlechte Roggenernte.
Ah.
Ja, das weiß man. Und interessant ist auch, dass im Roggen wohnt die Roggenmutter und die erbt man zur Sommersonnenwende schon mit Anika-Buschen. Und die Anika-Buschen, die hat man seitlich, also große Buschen, seitlich an die Roggenfelder gestellt. Da kann man sich jetzt natürlich kein Genossenschaftsfeld vorstellen, sondern ein bäuerliches, kleines Feld. Und wenn eben da die Anika-Buschen zur Ehren der Roggenmutter hingestellt werden, dann gibt es eine gute Ernte. Und das stimmt. Und das ist nämlich ganz witzig, das ist so eine, ja, man darf es heutzutage sagen, so esoterisch fast ein bisschen und ja, die Anika vielleicht, aber es stimmt, weil in der Anika, da sind nämlich kleine Fliegen drin. Das ist die Anika-Fliege, das sind so schwarze Käferlen und diese schwarzen Käfer, Käferchen, die fliegen auf den Roggen und speziell auf das Mutterkorn, das sich im Roggen als Schädling ausbreiten kann. Und die fressen genau diesen Pilz. Und wenn die den Pilz aufgefressen haben, die Maden und Puppen von diesem kleinen Anika-Fliegenchen, dann haben wir nachher in geernteten Roggen kein Mutterkorn drin. Das heißt, das Getreide ist gesund. Von dem her, ja, es stimmt, man hat halt nur einfach eine Erzählung dazu, was man macht mit Zusammenhängen, die man vielleicht gar nicht ganz begriffen hat. Man hat nicht gewusst, dass da ein Pilz drin ist. Das hat man erst Anfang des 20. Jahrhunderts erkannt. Aber man hat gewusst, wenn die Anika da ist, dann haben wir einen Roggen, von dem man nicht krank wird. Pilz, Zusammenhang, Fliegen ist vollkommen egal. Und das finde ich natürlich sehr, sehr spannend. Das ist eigentlich der Hintergrund zwischen dem Handeln und was man dann als richtig erachtet, was man als Brauchtum draufsetzt. Das sind Erfahrungswerte, die man einfach umsetzt. Man hat gemerkt, wenn man das in dieser Art oder in jener Art macht, dann ist es viel sinnvoller, etwas zu ernten. Zum Beispiel hat man nie auf den Hexensteigen etwas geerntet. Hexensteige, das sind Wildwechsel durch die Getreidefelder. Natürlich, das ist verunreinigt. Da kann man nichts hernehmen. Ja? Da sind Kolibakterien drin und wenn man das vermahlt, die sind immer noch drin. Also nehme ich nichts von den Hexensteigen. Natürlich gehört dazu ein Wortzauber, dass man schweigend den ersten Schritt macht bei der Ernte. Macht viel, viel Sinn, weil wenn man nämlich quak, redt und redt und
tut, dann ist man konzentriert.
Man muss konzentriert sein. Ja. Also all diese Hintergründe sind sehr sinnvoll. Und was als nächstes natürlich dazu kommt, das ist der Erntekranz, das ist der Erntebuschen und das ist eine Art der Dankbarkeit, die man zelebriert. Aber wenn man für nichts mehr dankbar wäre, hat keinen großen Sinn eigentlich dahinter. Man dankt irgendeiner, ich sage jetzt mit Absicht Gottheit. Früher waren es Göttinnen, dann war es der Herrgott, wer auch immer angerufen wird. Wenn man sich nicht darüber bewusst ist, dass man etwas genommen hat, sich um etwas kümmert, dass man sich auch darum kümmern muss, wieder auszusäen, den nächsten Erntezyklus zu begehen, wenn man das einfach nur aus dem Supermarkt nimmt, den Strom aus der Steckdose und das Geld holt man von der Bank, wenn man gar nicht mehr drüber nachdenkt, dann wird man zum reinen Konsumenten ohne Wertschätzung und ohne, dass man für die Zukunft planen kann. Also das Bewusstsein von etwas und das zu gestalten, ich habe etwas getan, man freut sich über etwas. Ich finde, es ist eine ganz, ganz große Sache eigentlich. Und so ein Erntekranz, der aus der ersten oder aus der letzten Gnadenehre gemacht ist, ich finde das schon was ganz, ganz Besonderes. Und es gehört dann natürlich die Kornrade mit reingeflochten. Die Kornrade, eine kleine giftige Nelke sogar, die hat man aus dem Getreide früher raussammeln müssen. Sie ist tödlich giftig sogar, wunderschön, aber tödlich giftig und hat es in die Erntekränze hinein. Und die beste Verwendung dafür, der Erntekranz bringt Glück, wenn man die Kornrade reinflochten hat, ja natürlich, weil es nicht mehr im Korn drin ist.
Und Gemüseernte steht jetzt an natürlich.
Gell? Als erstes der Brokkoli. Ja.
Jawohl.
Als erstes der Brokkoli, ein Kreuzblütler, wo man die Blütenknospen erntet. Deshalb nicht die ausgereifte Frucht, sondern die Blütenknospen. Er hat in den letzten Jahren ja für Furore gesorgt, weil er so wahnsinnig gesund ist. Mineralstoffe, Kalium, Calcium, Phosphor. Dann gibt es einen Inhaltsstoff, der heißt Sulfafan. Hat eine krebshemmende Wirkung, verstärkt die Chemotherapie. Also unglaublich gesund. Mhm. Aber man muss ihn mengen.
Das ist nett, dass du das sagst, weil ich wollte gerade sagen, hilft mir alles nichts, wenn du mir eine Kohlart zur Auswahl gibst. Was magst du denn da für ein Gemüse? Dann würde ich den Brokkoli leider links liegen lassen. Ich glaube, ich würde immer zum Blumenkohl gehen.
Ich würde beide links liegen lassen.
Tatsächlich?
Und nein, ich mag sie einfach beide nicht. Ich finde es bitter und ich mag nichts Bitteres.
Wäre aber so gesund.
Ich weiß, ich weiß.
Radicchio. Aber
Rauke, den mag ich.
Rauke.
Aperol wäre auch bitter.
Rauke oder Brennnessel. Also all diese Bittersachen, die brauchen wir ja gerade im Frühling.
Brennnessel darf man auch noch
schmecken. Haben wir ja schon mit dir darüber geredet, dass wir das im Frühling brauchen.
Die brauchen wir im Frühling. Dann greife ich jetzt lieber zu einem Hochsommerkräutchen, das ich wirklich sehr liebe, das Basilikum.
Jawohl.
Das ist jetzt erntereif. Basilikum auf der Haut zerrieben gegen Mücken. Hilft tatsächlich. Man riecht nur ein bisschen wie ein Nudelgericht, das macht mir aber nichts, weil das mag ich nämlich auch.
So, liebe Astrid, wir sind schon fast wieder am Ende und du schaust ja immer gern auf den Tag genau, nämlich heute, 28.07. Was da besonders war, was war denn?
Ja, am 28.07. im Jahr 1800 war die Erstbesteigung vom Großglockner des heute höchsten Bergs Österreichs. Ein Martin und ein Sepp Klotz und haben dann darüber auch einen schönen Artikel geschrieben über den Pasterzengletscher, ein Bild des nördlichen Pols, ein sich an 4 Stunden ausdehnendes Eisfeld am Fuße des Glockners, eine Schatzkammer für Botaniker, die für ihn die merkwürdigsten Kleinodien enthält. Es ist nicht mehr seit heuer der größte Gletscher.
Nein, leider.
Ja. Zurückgestuft, aber das Kleinod wächst da immer noch, und zwar das Kärntner Tauernblümchen.
Das ist aber hübsche
Bezeichnung. Ein wunderschöner kleiner Enzian, der blüht von Anfang August bis September. Das sind so zartblaue Blüten. Es wächst wirklich nur am Großglockner.
Rupfen es die Leute nicht aus.
Ja, hoffentlich. Jetzt, ja, aber
in die Höhe kommen sie nicht so schnell, oder?
Da kommen sie meistens nicht hin. Und erst beschrieben wurde es am 13. August 1775. Man kennt es gar noch nicht so lang, weil die Menschen einfach nicht aufgegangen sind früher. Das waren die ersten Besteigungen und der Großglockner war ja einer der ersten hohen Berge, die so früh bestiegen worden sind.
Wir sehen uns wieder im September.
Ja? Am 17. September, liebe Bettina, mit einem wunderschönen Thema.
Nach den Schulferien.
Nach den Schulferien.
Du hast noch ein schulpflichtiges Kind.
Ich habe noch ein schulpflichtiges Kind. Mit einem schönen Herbstthema, Kastanien und Nüsse.
Ah, Kästen.
Kästen.
Da gibt es auch die schönen Kästenwege in Südtirol. Allein, ach mal, man müsste ja schon wieder hin, gell?
Ratschen wir dann im September das drüber. Bis dahin darf ich dir und unseren Hörern einen wunderschönen Sommer wünschen. Wunderschöne heiße Tage mit viel Genuss, viel kühlen Gurkenwasser, vielleicht ein bisschen Basilikum und vielen glücksbringenden Sternschnuppen.
Danke dir schön. Ich mach's wieder Kader. Ich lege mich dann auch in der Wein. Bis zum nächsten Mal. Vierte.